Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin Co-Founder von Schaffensgeist und heute hier in Bad Soden bei Marina, der anderen Co-Founderin von Schaffensgeist. Hallo Marina.
Hallo.
Zuallererst, dieser Podcast ist Teil unserer Mission, um Menschen zu souveräner Kommunikation zu verhelfen. Und wir wären dir furchtbar dankbar, wenn du diese Mission unterstützen könntest. Alles, was du tun musst, ist jetzt auf Abonnieren klicken. Das würde uns sehr freuen und sehr helfen. Ja, LinkedIn ist unser Thema heute, unter anderem Marina. Was haben wir denn auf LinkedIn gesehen? Was hat dich bewegt? Was hat dich inspiriert bei deinen Reisen?
Was hat mich inspiriert? Ich war letzte Woche am Samstag bei einem Community-Event in Frankfurt von 10 More In. Das ist eine Company von der Lea Sophie Kramer, werden viele wahrscheinlich noch kennen als die Gründerin von Amorelli. Macht mittlerweile andere Dinge, unter anderem eben 10 More In. Das ist eine Lernplattform. Gott, wahrscheinlich, wenn die Leute das hören, sagen, oh, das ist viel mehr als eine Lernplattform. Aber auf jeden Fall eine Weiterbildungsmöglichkeit für Frauen in Führung. Und ja, die haben eben in verschiedenen Städten auch Communities, die sich gesammelt haben. Und da durfte ich einen kleinen und feinen Vortrag halten zum Thema LinkedIn Content Masterclass. 100 wundervolle Frauen an Bord, mega cool. Und dort habe ich dann auch mitbekommen, oder das war eine Frage dann im Anschluss an meinen Vortrag, wie perfekt müssen LinkedIn-Posts denn eigentlich sein? Und das fand ich sehr interessant, denn natürlich sehen wir schon über die Zeit eine sehr starke Professionalisierung auf LinkedIn. Also die Headlines sind toll, das ist gut strukturiert, die Bilder sind mehr und mehr wie auf Instagram. Mehr Leute machen, wie wir auch, regelmäßige Fotoshoots, um da einfach für mehrere Monate im Voraus tolle Bilder zu haben. Und ja, da ist natürlich schon die Frage auch, kreieren wir dadurch auch eine große Einstiegshürde? Vielleicht für Menschen, die das erste Mal auf LinkedIn aktiv sein wollen und sagen, oh nee, meine Beiträge sind ja gar nicht so perfekt. Und was ich da sehr spannend fand, war, dass die eben besagte Lea Sophie Kramer das auch gesehen hat und gesagt hat, so, ich möchte auch ab und zu mal einfach spontane Sachen posten. Ich möchte einfach mal auch vielleicht nicht um die perfekte Uhrzeit um 7.30 Uhr morgens posten, um 8 Uhr, sondern ich möchte ab und zu einfach mal 10 Minuten lang meinen Beitrag runterschreiben, weil gerade mich irgendwas bewegt und dann veröffentlichen. Als ich dir das gerade im Vorhinein vorgestellt habe, hast du gesagt, ja, nennt man früher Twitter. Und sie nennt es, glaube ich, Logbuch. Also das steht dann auch vor dem Post quasi drauf, ist dann meistens eben nicht mit perfektem Bild oder Headline oder wie auch immer oder perfekt strukturiert. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt, ob wir ja wirklich, wohin führt dieser Perfektionismus? Weil auf der einen Seite ist es wichtig für eine Personal Brand, dass man natürlich auch im digitalen Raum professionell auftritt, aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich das, was die Menschen auch wiederum so ein bisschen ankreiden auf LinkedIn, dass sie sagen, ich möchte aber nicht, dass es alles so perfekt ist. Und Perfektion schafft ja eigentlich auch eher Distanz zu unseren Lesern. Also das ist gerade etwas, was mich umtreibt.
Ganz, ganz viel, was man da anpacken kann zu dieser Inspiration. Ich bin auch bei den 100 Frauen in einem Raum.
Und ein Mann.
Und ein Mann. Was hat der Mann gemacht?
Er war da.
Ah, gut. Quotenmann. Was waren das für Frauen? An wen hat sich das gerichtet eigentlich?
Das war bunt gemischt. Ich habe tatsächlich gefragt, eine Freundin, die dort auch wirklich die Masterclasses mitmacht, also im offiziellen Programm von denen ist. Ich habe gefragt, was macht denn eigentlich so die Frauen aus, die jetzt hier alle im Raum sind? Und sie hat ein bisschen überlegt und gesagt, du Marina, weißt du, ich glaube, was uns alle eint, ist dieser Wille, sich weiterzuentwickeln, nicht am Status quo festzuhalten. Und im Endeffekt waren das alles Frauen, die einfach ja, Lust haben, sich beruflich weiterzuentwickeln. Das sind Gründerinnen, das sind Unternehmerinnen, das sind Führungskräfte, also bunt gemischt, auch alterstechnisch, so von, ich sag mal, Ende 20 bis Ende 50. Mhm. Ja.
Spannend.
Tolle Energie im Raum.
Tolle Energie. Frauen. Lass uns das nochmal in der folgenden Episode aufgreifen, da habe ich noch ein paar Fragen dazu. aber gut, eigentlicher Inhalt, Inspiration der Woche war ja, ob wir streben nach Nahbarkeit, aber wir wollen gleichzeitig auch perfekte LinkedIn-Beiträge machen.
Oder vielleicht nicht perfekt, aber wir wollen professionell wirken.
Professionell, ja genau. Perfekten linken Beitrag gibt es sowieso nicht.
Ja.
Also davon kann man sich verabschieden. Und das ist auch immer eine der größten Hürden, die wir sehen. Bei Corporate Influencer Programmen beispielsweise ist das Streben nach Perfektion. Denn das ist unerreichbar.
Mhm.
Und man kann ja auch nur besser werden, wenn man sich traut, auch mal Fehler zu machen. Diesen anderen Gedanken, so eine Art Tagebuch zu führen, so eine Art Logbuch zu führen, ja, spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen. Und ich bin ja der felsenfesten Meinung, es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie ich gute LinkedIn-Beiträge schreiben kann. Nummer eins ist dieses Redaktionsplan, was sind meine Themen, was ist meine Zielgruppe, worüber will ich schreiben, Headline, Struktur, pam, 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 schönes Bild dazu. Ordentliche, professionelle LinkedIn-Beiträge. Und Nummer zwei sind die, dass du so inspiriert, so motiviert bist, dass du in 5 Minuten einfach losschreibst.
Mhm.
Der Riesenvorteil ist, dass diese Beiträge aus der zweiten Kategorie, die hat man seltener, aber die sind total einzigartig. Die sind total authentisch. Und das sind meistens auch die, die erfolgreicher sind, weil sie vom Herzen kommen.
Mhm.
Wie machst du das denn? Wie hältst du da die Waage?
Also ich muss sagen, ich bin schon eher auf der professionelleren Seite unterwegs, weil ich mir immer denke, naja, ich muss halt irgendwie auch als gewissermaßen Role Model für unsere Kunden da vorweggehen. Und natürlich experimentiere auch, weil nur wenn ich experimentiere, kann ich meinen Kunden auch sagen, hier, das habe ich gesehen, das funktioniert. Ich schaue natürlich viel auch bei anderen, also ich muss nicht alle Experimente selber machen. Aber ich habe schon eher das Gefühl, okay, da ist eine Erwartung, dass Marina das schon richtig macht. Deswegen mal so kurze, spontane Blüpp.
Blüpp?
Mache ich eigentlich selten.
Ich mache das manchmal am Wochenende, wenn ich mir Luxus gönne, mal eine Frage zu stellen. Weil es mich einfach wirklich interessiert. Ich habe letztes Wochenende die Frage gestellt, was ist ein Ding, das nicht billig war, aber das Geld wert? Einfach, weil ich es gerne wissen wollte, weil ich einfach wirklich gerne mal so in den Raum reinrufe und sage, was denkt ihr dazu? Und da kamen ein paar spannende Kommentare dazu über Weiterbildung, Bürostühle, technische Ausstattung und so weiter. Dispersal Branding im Sinne von die guten Fotos zum Beispiel wurden auch genannt. Mhm. Und das finde ich auch ganz spannend, dass man das mal auf die Weise nutzen kann, wirklich mehr Fragen zu stellen. Wozu es ja gar nicht genutzt wird oder sehr selten ist, wirklich um Hilfe zu fragen.
Mhm.
So, liebe Leute, ich habe jetzt mal ein Problem, wer kennt sich denn damit aus?
Mhm.
Sehe ich total selten.
Ja, ich glaube, hat LinkedIn im Mindset der Menschen immer noch drin, ist als dieser Kanal, wo ich meine Erfolge und Meilensteine teile. Das heißt, wenn ich da um Hilfe bitte, das ist ja in vielen Köpfen so, ach, das ist ja das Gegenteil davon.
Wirkt dann auch nicht professionell.
Ja, was schade ist.
Schade eigentlich.
Ja, es ist halt die Frage, wie man es verpackt.
Ja, mach du doch mal.
Ich brauche keine Hilfe. Nein, aber also ich kann mir das total gut vorstellen, dass ich sage so, genau, angenommen, wir würden nicht den weltbesten Fotografen der Welt kennen.
Ja. Liebe Grüße.
Liebe Grüße, Nils Bücker. Sondern wir würden nach jemandem suchen, der halt wirklich gute Fotografien machen kann für unsere Kunden, die halt ins Personal Branding starten. Dann würde ich schon auf LinkedIn gehen und sagen, hey, wir suchen genau diese Person, wen könnt ihr uns empfehlen? Weil natürlich kann ich auf Google gehen, ne, und da irgendwie was eintippern, dauert aber wahrscheinlich länger.
Klar. Und eine Empfehlung ist immer viel, viel mehr wert.
Eben.
Also das ist ein guter Punkt, nach Dienstleister zu fragen, das wäre schon mal ein guter Ansatzpunkt auch.
Ja, und ich meine, der erste Schritt ist ja, okay, positive Referenzen, aber der zweite Schritt dann, positive Referenz von Menschen, die ich kenne und denen ich vertraue.
Ja, und die wissen, wer du bist, damit sie auch vielleicht jemanden finden können, der zu dir passt, zu deiner Situation. Ja,
absolut.
Sehr schön. Wolltest du was sagen?
Nein.
Okay. Apropos Fotos. Du wurdest ja auch reichlich fotografiert vorletzte Woche. Vorletzte Woche waren wir nämlich in Hamburg gemeinsam unterwegs bei unserem Kunden ECE. Liebe Grüße gehen raus. ECE ist der größte Betreiber von Shopping-Centern. Ich weiß jetzt nicht genau, wo du wohnst, lieber Hörer. Hier in Frankfurt auf jeden Fall kennst du bestimmt mein Taunus-Zentrum, kennst du bestimmt das Skyline Plaza, die Maizahl, die werden alle von ECE betrieben. Und die dürfen wir seit geraumer Zeit betreuen in Sachen LinkedIn. Und ECE hat jetzt vor kurzem eine wundervolle, eine sehr große, klasse organisierte Veranstaltung für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und das waren ganz schön viele in Hamburg. Und die vor 2 Jahren hat auch da mit 2 Vorträgen geglänzt in wunderschöner Location. Also da hatten wir einen Speaker-Slot, Marina hat den Speaker-Slot, 30 Minuten über LinkedIn gesprochen. Und da haben wir beide gesagt, ne, als wir in diese Halle reingekommen sind, wie ist sie nochmal?
Fisch-Auktionshalle.
Fisch-Auktionshalle, genau. Direkt an der Elbe. Also so ein bisschen wie sagt man das, Industrial Style, ja. 20er Jahre oder wie, wann immer es gebaut worden ist. Das sieht aber, sieht toll aus, wirklich. Abgesehen davon, dass es keine Klimaanlage gab. Ansonsten wirklich toll. Und ja, da durftest du dann den Vortrag halten vor, was waren das, knapp 100 Leute?
Ich glaube 200 waren es.
200 sogar, okay. So, das ist ja nicht ganz einfach, ist ja nicht selbstverständlich, das machen wir ja nicht jeden Tag. Warst du aufgeregt?
Ein bisschen ja. Und man sagt ja auch, es ist gut, ein bisschen aufgeregt zu sein, weil du dann die Sinne schärfst, du bist konzentrierter. Von daher ja, ein bisschen, aber in genau richtigem Maß. Wenn du zu sehr aufgeregt bist, dann ist auch nicht gut.
Genau, also man nutzt einfach das Adrenalin, das einen dann in den Körper strömt und sagt, okay, prima, jetzt bin ich voll konzentriert, jetzt bin ich voll da. Genauso wie es ein guter Sportler tun würde. Mhm. Ja, danach ist ja noch was passiert, ist jemand auf dich zugekommen.
Das hat mich total gefreut, weil das passiert jetzt auch nicht aller Tage. Genau, das war dann quasi so ein kleiner Backstage-Bereich und danach kam eine Dame aus dem Publikum und meinte, oh, das war wirklich toll und einfach nur eine Frage, war das schon immer so bei dir mit dieser Bühnenpräsenz und Sicherheit auf der Bühne oder hast du das erst gelernt?
Hast du gesagt, ja, war schon immer so?
Nee. Nee, ich habe ja dann die Geschichte erzählt, dass ich nach meinem ersten Vortrag 2015 gesagt habe, ich mache das nie wieder. So ein Mist. Ich bin, I was not born to do this.
Wo war dein erster Vortrag?
Oh, das war IHK Frankfurt. Das war eigentlich so von außen betrachtet eine tolle Location, weil die IHK Frankfurt sitzt in der Börse Frankfurt. Also Börsengebäude Frankfurt. Die eigentliche Börse sitzt ja mittlerweile in Eschborn. So, aber wunderbares Gebäude, ne, mit dem Bull und the Bear irgendwie davor. Wunderschön. Aber es war im Endeffekt innerhalb der IHK ein Raum ohne Fenster. Also, it didn't matter. So. Und genau, das war mein erster Vortrag zur Personal Branding. Und ich hatte zwar davor geübt, aber ich habe verkackt. Ich hatte keinerlei Erfahrung mit. Oh, das war auch wirklich, oh, das war so ernüchternd. Das war echt ernüchternd, weil natürlich, wenn du andere gute Speaker siehst, dann hast du auch eine gewisse Erwartungshaltung und meine Performance war so elend weit davon entfernt. Mm. Das hat schon wehgetan.
Aber da steckt schon Learning drin. Such dir deine Vorbilder weise aus. Mm. Wohlwissend, dass die auch alle eine Reise hinter sich hatten und die wenigsten von denen were born to be a speaker.
Ja, definitiv. Nee, deswegen hat mich das einfach total gefreut und da habe ich das als Anlass genommen, auch einen LinkedIn-Post zu machen und ein paar Tipps zu teilen, weil ich immer wieder feststelle, und das war jetzt auch bei dem Vortrag bei Ten More In so, das Thema Mut zur Sichtbarkeit stirbt nie aus. Mhm. Also egal, wo ich bin, mit wem ich spreche, egal, ob du Vorstand bist, egal, ob du Praktikant bist, egal wer, dieses Thema, wenn ich in die Sichtbarkeit gehe, sei es auf der LinkedIn-Bühne oder sei es auf Bühnen, das kostet Überwindung und das kostet auch einfach Übung und da dachte ich, das ist ein schöner Anlass, um mal wieder darüber zu sprechen, wie kann man das eigentlich angehen mit den auch echten Bühnen. Wir sprechen sehr oft über die LinkedIn-Bühne, aber eine der wirkungsvollsten Kanäle neben LinkedIn, das sind nun mal wirklich Live-Bühnen, weil auf der Bühne, und das ist egal, ob da 5 Menschen drin sitzen in deiner Bühne, in deinem Publikum, oder ob es 1000 sind. Sie bauen zu dir eine ganz andere Connection auf. Sie erleben dich, sie sehen deine Gestik, deine Mimik. In der Q&A anschließend sehen sie, ob du sattelfest bist in deinem Team. Und was du halt auf einer Bühne hast, im Vergleich zu LinkedIn, du hast halt idealerweise 30 oder 60 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist Wahnsinn.
Im Vergleich zu einer Sekunde auf LinkedIn. Ja. Oder vielleicht noch 3, wenn sie den Beitrag ganz durchlesen.
Yes. Und ich erlebe es immer wieder bei Kunden, ich erlebe es aber auch bei mir und bei dir auch. Vorträge sind mit die besten Werkzeuge für Kundengewinnung.
Für Kundengewinnung klingt so, als wäre es direkt eine Lead-Maßnahme. Ich würde aber es eher weiter oben im Funnel platzieren und sagen, es ist mehr was für Awareness und für Interest.
Ja, aber das ist das, was schon auch sehr oft tatsächlich dann die Conversion bringt. Also, dass die Leute dich nicht nur sehen, sondern irgendwann teilweise 2 Jahre später anfragen.
Aber das meine ich damit, aber Monate oder Jahre später. Mhm. Also, das heißt, du bist wunderbar platziert im Kopf deines Publikums als die Experte da und dafür. Aber wenn es dann halt mal es muss halt soweit sein, damit er dann auf dich zukommt und wirklich anfragt. Und selten ist es ja genau, dass man in der Kaufsituation ist, wenn man sich einen Vortrag anhört.
Na, kam schon auch oft genug vor.
Okay.
Also beides. Du kannst halt, teilweise ist es auch so, die Leute folgen dir vielleicht schon auf LinkedIn, sehen dann deinen Vortrag und sagen, okay, jetzt vertraue ich der Zeit jetzt wirklich, jetzt frage ich sie mal an.
Jetzt habe ich sie mal richtig gesehen, wir haben uns mal die Hand gegeben und dann jedet schon.
Yes.
Und man kann es natürlich auch als Lead-Magnet, Lead-Möglichkeit zu, neue Kontakte zu bekommen nutzen. Manche Speaker machen das ja auch sehr geschickt, indem sie zum Beispiel ihre Folien direkt zum Download anbieten. Also das letzte Slide ist dann mit dem Link, mit dem QR-Code zu einer Seite, wo ich dann ein Registrierungsformular habe, um mir dann die Präsentationsfolien runterzuladen. Darum soll es aber eigentlich nicht so sehr gehen, sondern wirklich, wir wollen dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, helfen, auch mal, vielleicht auch jetzt mal das erste, das zweite, dritte Mal den Sprung auf die Bühne zu wagen. Und wir können vollkommen verstehen, wenn das nicht leicht fällt.
Ja.
Denn es ist, ich sag jetzt mal, keiner von uns ist der geborene Speaker, ansonsten würdest du das vermutlich jetzt nicht hören. Deswegen müssen wir gegen unsere kleinen Dämonen und kleinen Teufelchen und Neinhörner auf unseren Schultern ein bisschen ankämpfen und denen ein wenig mal Ruhe gönnen. So ein Klassiker ist ja, deswegen habe ich gerade gefragt, ich bin zu nervös, ich werde dann keinen Ton rauskriegen. Was mir da hilft, ist wirklich, mir vorher genau vorzustellen, was passiert. Also ich gehe schon mal in den Raum rein. Wo werde ich stehen? Wo ist der Klicker? Wo sitzen die Leute? Wo kann ich hingucken? Also ich gehe das Ganze schon mal mental an dem richtigen Ort durch. Damit ich auch weiß und auch diese Aufregung erwarten kann. So, ich sitze dann hier vorne in der ersten Reihe. Dann ruft der Moderator meinen Namen auf. Ich bin total aufgeregt und dann gehe ich aber hier hoch. Mir hilft sowas mal zu visualisieren.
Das ist ganz spannend, wenn wir manchmal wissen, okay, am nächsten Tag ist Vortrag und wir sind dann schon am Tag vorher da, dann fragst du ganz oft, können wir nochmal den Raum sehen? Und können wir nochmal die Technik checken und so weiter. Super professionell. Ja, genau aus diesem Grund. Das hilft tatsächlich. Habe ich erst durch dich zu schätzen gelernt.
Ja, auch mit der Technik. Ich bin immer nervös, wenn ich es vorher nicht getestet habe.
Mhm.
Ich brauche einfach intern so eine kleine Checkliste, die ich da abhaken muss und weiß, okay, Klicker, Präsentation, sonst irgendwas.
Ja.
Mikrofon, natürlich, ganz wichtig.
Ich verlasse mich da immer auf die Techniker.
aber apropos Techniker, vielleicht sollte man vorher noch sagen, es muss jetzt nicht die Bühne vor 200 Leuten sein.
Ja.
Im Gegenteil. Lass uns mal anfangen mit einer Präsentation vor 10 Leuten. Also jedes Meeting kann ja eigentlich eine Bühne bieten.
Yes. Und bevor wir da reingehen, noch ein kleiner Disclaimer. Auch so ein bisschen das Thema Mindset, Mythen und so weiter. Viele Menschen denken, naja, wenn ich irgendwie richtig gut bin, dann werde ich schon angefragt als Speaker. Wirst du nicht. Die allermeisten Menschen werden nicht kommen und dich auf eine Bühne stellen, sondern auch alle Speaker, die man da draußen sieht, die mittlerweile riesige Hallen füllen und lalala. Nein, die haben sich irgendwann selber gepitcht. Es gibt nur die wenigsten Ausnahmen, wo gesagt wurde, oh, du bist ja so smart in dem und dem und dem Bereich, und selbst dann waren die vielleicht vorher schon in irgendwelchen Artikeln, wie auch immer, dass dann irgendwer gesagt hat, so, dich würde ich gerne auf deiner Bühne sehen. Aber sehr viele mussten sich auch einfach selber pitchen und haben gesagt, so, ich fange jetzt mit der kleinen Bühne an, dann mit der größeren, dann Weiterempfehlung, dann größere. Also es gibt ja diesen Spruch, Bühne schafft Bühne.
Mhm.
Und genauso ist es auch, weil die Menschen dann irgendwann schon ein gewisses Vertrauen haben und sagen, ach, okay, sie hat Referenzen, sie hat schon, ist schon mal auf der Bühne, ich kann mir sie auf der Bühne vorstellen, also frage ich sie auch für die Bühne an.
Disclaimer zum Disclaimer. Ich vermute mal, die meisten wollen ja gar nicht Speaker werden. Also hauptberufliche Speaker gibt es ja nicht viele und denen sind diese großen Keynotes in der Regel vorbehalten. Aber was viele werden wollen, ist ja als Experte wahr und ernst genommen zu werden.
Yes.
Für das Thema. Und da gehört, wie du es eingangs gesagt hast, Vorträge. Ganz allgemein, im Kleinen wie im Großen, gehören einfach dazu, als möglicher Kanal sichtbarer, bekannter zu werden für deine Expertise.
Mhm.
So. Und jetzt gehen wir wieder zwei Disclaimer zurück, dass wir eben auch bei kleinen Bühnen anfangen können. Das heißt, ja, such dir, wie du es gesagt hast, ne, ist keiner, wenigstens komm auf dich zu, sondern du musst diese Chancen suchen und wirklich daran arbeiten. Denn es führt halt kein Weg dran vorbei, wenn du ein Handwerk meistern möchtest, dass du es erlernen musst. Und das geht eben los mit der Präsentation im nächsten Bereichsmeeting zum Beispiel. Dann musst du halt die Hand heben und sagen, ja, das mache ich jetzt mal.
Ja, unbedingt. Und vor allem die internen Bühnen nutzen.
Ja.
Die hat man eher zur Verfügung, gerade wenn man in einem natürlich Unternehmen arbeitet, als die externen Bühnen. Und da würde ich unbedingt dazu raten, einfach zu schauen, welche internen Bühnen gibt es denn. Und alles ist eigentlich eine interne Bühne, genau wie du sagst. Das nächste auch Meeting, wo man dann mal 2-3 Minuten über ein Thema referiert. Das würde ich unbedingt nutzen, um einfach diese Übung, Übung, Übung reinzukriegen und sich da durchaus auch mal melden und diesen Gedanken von, oh, da denken die anderen, ich bin Selbstdarsteller, einfach mal beiseite legen.
Ja. Und allein auch hier das Mindset zu sagen, na, ich muss jetzt nicht nur Ergebnisse präsentieren, du kannst ja daraus wirklich einen Vortrag machen. Das heißt, du kannst es als Chance wahrnehmen, daran zu üben, indem du nicht sagst, so, ich habe jetzt hier meine 10 Folien und dann ist, und die lese ich quasi vor. Nee. Ein Vortrag ist halt was ganz anderes. Ein Vortrag kann komplett auch ohne Folien sogar stattfinden, wenn er gut genug ist. Ja, ich weiß, in den meisten Unternehmen ist das nicht möglich, da kommunizieren wir gerne über PowerPoint. Aber im Prinzip geht es ja darum, um dein Wissen, deine Expertise, deine Meinung zu etwas. Und dann kannst du dich entsprechend, wenn du die Chance hast auf 2, 3, 5 Minuten, auch genauso nutzen und sagen, ja, ich bereite mich hier vor. Ich weiß, was ich sagen möchte, in welcher Reihenfolge und wie ich meine einzelnen Punkte mache. Vielleicht nutze ich eine Metapher. Was ist mein Einstieg? Was ist mein Ausstieg? Was sage ich in der Mitte? Was ist meine Kernbotschaft?
Ja. Und auch ein schöner Einstieg in die Sichtbarkeit innerhalb des Unternehmens kann es sein, die Rolle des Moderators einzunehmen in Meetings. Dafür muss man gar nicht unbedingt offiziell sagen, oh, ich würde jetzt gern moderieren, sondern man kann einfach derjenige sein, der verschiedene Punkte nochmal aufgreift und sagt, so, wir haben jetzt 1, 2, 3 gehört. Das einfach nochmal als Zusammenfassung und das wäre noch vielleicht mein Punkt dazu oder das ist meine Meinung. Und dann bist du automatisch in dieser Moderatorenrolle drin. Das heißt, du bist eh schon mal ein bisschen sichtbarer. Du bist ein Facilitator. Du hilfst der Runde, da einen besseren Überblick zu behalten. Und das kann auch ein wunderbarer Einstieg sein, auch zum Beispiel als Junior. Wenn du sagst, naja, ich habe doch noch gar kein wirklich tiefes Verständnis in einer Runde von Menschen, die da schon 10 Jahre Experte in etwas sind. Du kannst trotzdem etwas beitragen. Du kannst moderieren. Du kannst das Chaos erstmal strukturieren.
Das ist ein spannender Einwurf. Ich überlege gerade in meine Zeit als Angestellter, ich habe viel Zeit in Meetings verbracht, dann hatte diese Rolle irgendwie automatisch entweder der Mensch, der das Meeting organisiert hatte, freiwillig oder unfreiwillig, oder halt der Hippo, highest paid person's opinion, also der Chef, die Chefin. Und da war eigentlich die Aufgabe, so das Ganze zu organisieren. Ich überlege mir gerade, wie es jetzt ankommen würde, wenn ich jetzt als Junior da hingehe und das die einzelnen Redebeiträge zusammenfasse. Ich finde den Gedanken aber irgendwie ganz charmant, muss ich sagen.
Ja, es gehört natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu, aber im Endeffekt sind die meisten Menschen noch irgendwo dankbar.
Total.
Wenn jemand diese Rolle übernimmt und wenn du schon merkst, oh, meine Führungskraft könnte sich da vielleicht auf die Füße getreten fühlen, dann sprich sie vorher an.
Ich würde es genau vorher ansprechen.
Hey, ich weiß, dieses Meeting steht an und ich biete mich gerne an in dem und dem Bereich, weil ich einfach weiß, dass du sonst 2 Hüte auf hast. Wenn du möchtest, ich nehme die Arbeit gerne ab.
Ich mache quasi das Protokoll und die Moderation. Aber das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und du wirst dir dadurch auch gleichzeitig sicherer mit deinen Redebeiträgen.
Richtig.
Auch wenn du nicht aufstehen musst dafür. So. Ein anderer Hinderungsgrund, den wir immer wieder hören, ist sicherlich, dass man denkt, boah, ich stehe jetzt da vor dem Beamer, vor der Leinwand, vor dem Bildschirm. Und dann gucken alle auf mich. Und dann beurteilen die, wie gut sitzt meine Hose? Ist mein Hemd gestrafft? Wo halte ich meine Hände hin? Was mache ich mit meinem ganzen Körper? Wie bin ich zu ruhig? Bin ich zu unruhig? Also man fühlt sich wie unter einem Brennglas und von allen kritisch betrachtet. Was würdest du dabei entgegnen?
Erkenne ich. Und das Fieseste ist, selbst wenn du dich auf der Bühne total wohlfühlst, danach kriegst du die Fotos zugeschickt, die von dir gemacht wurden, denkst dir, oh, das ziehe ich nicht nochmal auf der Bühne an.
So habe ich geguckt, oh mein Gott.
Ja, und davon muss man sich ein bisschen verabschieden, weil natürlich es ist eine Momentaufnahme, ja, und so erleben die Teilnehmer dich ja nicht, sie erleben dich ja immer im Fluss. Das heißt, eine einzelne Aufnahme, ich meine, jeder noch so hübsche Schauspieler sieht einfach mal blöd aus, wenn du mal kurz den Film anhältst. Ja.
Und in den Bloopers. Dafür gibt's dir.
Ja. Also das ist Punkt 1, aber trotzdem, ich kenne das. Und wir sind ja manchmal lachen wir so ein bisschen über diese großen, bunten Blazer, weil die sind irgendwie omnipräsent und jeder trägt sie. Also vor allem Frauen, wo ich mir immer denke, ach, das ist fast schon ein bisschen schade, weil irgendwie gerade, wenn man so zu OMR guckt, du hast nur eine Reihe von bunten Bläsern und da vermisse ich so ein bisschen die Personal Brand, die Persönlichkeit dahinter. Aber.
Ganz kurz. Aber die schaffen es immer, sich abzusprechen, dass du niemals dieselben Farben direkt nebeneinander setzt. Siehst. Ich weiß nicht, wie, ich glaube, da gibt es eine geheime WhatsApp-Gruppe oder ähnliches bei jedem großen Event. Aber es fasziniert.
Die bunten Blazer Illuminati. maybe, aber Thomas, ich glaube, ich habe so langsam verstanden, warum diese übergroßen Blazer irgendwie Sinn machen.
Oh, ich kann dir auch sagen, warum. Aber du zuerst.
Nee, sag.
Ich sag's dir wie folgt. Ich sehe dich jetzt gerade hier stehend in einem eher dunkleren Oberteil vor deinem Blumen-Dschungel-Hintergrund und ein buntes Irgendwas hebt sich halt stark ab.
Mhm.
Das heißt, egal wie der Hintergrund der Bühne aussieht, nicht ganz egal, aber fast egal wie der Hintergrund der Bühne aussieht, in der Regel ist er dunkler als du.
Mhm.
Und wenn du ein leuchtend buntes Oberteil dann hast, wirst du leichter gesehen und wahrgenommen. Ist übrigens derselbe Grund, warum lustigerweise Torhüter auch immer bunte Oberteile anhaben, weil die zuerst wahrgenommen werden und deswegen der Stürmer eher auf sie schießt.
Schönes Gelb.
Genau, so ein richtig hässliches Knallgelb-Grün-Rot.
Mhm.
Es gibt halt Ausnahmen, wenn das Bühnenbild entsprechend eine Farbe hat. Bei dem Business Creators Summit haben wir das gesehen, da war der Hintergrund rosa, pink, glaube ich, sowas, und das Kleid von TJ war rot. Das war etwas schwierig anzugucken auf Dauer.
Mhm. Sehr guter Punkt, ne? Also Thema, es fällt natürlich auf, absolut, und du weißt halt natürlich oft auch nicht immer, wie sieht die Bühne vorher aus.
Ja.
Also da auf Nummer sicher zu gehen und mal richtig Farbe zu geben, ist nicht verkehrt. Aber ich habe noch einen weiteren Punkt, und zwar das Thema Bequemlichkeit.
Oh.
Wenn du jetzt etwas trägst, was vielleicht total schön figurbetont ist und so weiter, ja, das ist irgendwie cool, mag ich. Auf der anderen Seite, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich so fokussiert auf den Vortrag, da achte ich halt nicht immer drauf, ob ich irgendwie, keine Ahnung, besonders gerade stehe, ob ich jetzt nicht alles irgendwie raushängen lasse, also im Sinne von irgendwie so.
Bitte?
Also,
andere Vorträge, ha?
Sowas wie Bauch einziehen oder sowas, so. Ne, ist da nicht. So.
Das kann ich nachvollziehen.
Und wenn du halt aber übergroße Blazer anhast, who cares? Das ist dann auf jeden Fall einfach schon mal super bequem auf der Bühne und du musst da keine Angst haben, dass du dir dann später auf Fotos denkst, so, uff, naja, okay. Das ist jetzt busy dann doch, naja. Also von daher, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen mittlerweile.
Ich sehe das Argument, wenn es jetzt um größere Kleidung geht, ne, die ein bisschen flatter, ein bisschen luftig ist.
Mhm.
Ja, okay. Auf der anderen Seite würde ich sagen, gerade bei größeren Bühnen, wo ich vielleicht sogar bezahlt werde dafür, dass ich einen Vortrag halte, sage ich, hey, das ist meine Uniform. Das ist mein Trikot, wenn du so willst.
Mhm.
Das ist meine Arbeitskleidung. Und dann ist es dem Publikum, kann es scheißegal sein, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Es ist mein Job, da einen guten Job zu machen. Wie ich mich dabei fühle, ob ich jetzt ein Hemd anhabe und ein Unterhemd und einen Sakko und schwitze, wie sind Depp, weil ein Scheinwerfer auf mich leuchtet, mein Problem.
Ja, aber wenn du dich wohlfühlst, dann strahlst du das auch eher aus. Also es ist schon dein Job, dich wohlzufühlen auf der Bühne, zumindest kleidungstechnisch, auch nicht irgendwas zu tragen, was irgendwie vielleicht dein Lieblingskleid ist, aber mittlerweile ein bisschen zu eng.
Es sollte ja gut aussehen. Also irgendwo
ja,
ist deine Grenze.
Es schränkt ja auch deine Bewegungsfreiheit ein,
ja.
Und das möchtest du auf jeden Fall nicht.
Das stimmt, das möchtest du nicht. Oder wenn du so die Arme im Prinzip großartig hebst und dann fällt irgendwas raus oder irgendwas sonstiges, kommt dann zum Vorschein, was man nicht da zum Vorschein haben möchte.
Mhm.
Also klassischerweise bei Männern das Hemd im Prinzip bei größeren Armen gehst, das muss man wieder reinstecken, kommt auch nicht so gut an auf der Bühne. Ja, da bin ich bei dir. Also da eine gute Mischung zu finden zwischen angebrachter Garderobe, dem Anlass angebracht, dass man sich wohl okay genug fühlt man nicht eingeschränkt wird in seiner Kernaufgabe.
Ja, und wohlfühlen und richtig gut aussehen, also sollte idealerweise Hand in Hand gehen, das ist ja kein Gegensatz.
Ja, das stimmt, aber was mit kurzen Hosen?
Ja, in langen Hosen wohlfühlen. Kurze Hosen gehören jetzt nicht auf die Bühne.
Ja, danke.
Also super kurze Shorts oder so.
Ja, genau, da würden manche Leute sagen, ja, ich fühle mich aber damit besonders wohl, denke ich mir.
Ja, nee.
Gut für dich.
Also anlassgerecht Nummer 1
ja.
Und wohlfühlen Nummer 2.
Darauf kann man
und beides und schick aussehen Nummer 3 und alles geht Hand in Hand. Also sorry, wir haben so viel Auswahl an Klamotten. Ist,
ja. Und trotzdem wundert man sich manchmal. Alright. Wir haben noch dieses Imposter-Syndrom. Und das haben wir auch auf LinkedIn ganz oft als Zweifel. Nämlich der Gedanke, warum jetzt gerade ich? Da draußen gibt es auch Menschen, die wissen noch viel besser Bescheid. Was kann man da entgegnen?
Gibt es, aber die stehen gerade nicht hier auf dieser Bühne.
So, genau so. und fertig.
Nee, und das ist sehr ähnlich zu auch der LinkedIn-Bühne. Ich kann das total nachvollziehen. Und da hilft es immer wieder, sich zu fragen, wer ist denn im Publikum? Und die Leute hören dir ja zu, weil du zu etwas referierst, wo die anderen Menschen weniger Ahnung von haben als du. Das heißt, da würde ich mir keine Sorgen machen. Du wirst Mehrwert stiften in dem Moment, wo du mehr Wissen hast zu einem Thema als die anderen Leute. Also ist alles okay. Du musst nicht der Top, 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 Top-Experte sein, sondern du musst mehr wissen als andere. Und dann vermittelst du Mehrwert.
Oder du berichtest von deiner Erfahrung. Denn auch die ist ja einzigartig. Also selbst wenn du in einem Raum bist, voller Experten, du sprichst auch über das Thema, wo du dich gut genug auskennst, aber dann bietest du vielleicht deine einzigartige Perspektive, weil es in deinem Unternehmen halt mal anders gemacht wird, zum Beispiel. Oder weil du mal einen Use Case gemacht hast und kolossal gescheitert bist dabei und jetzt deine Learnings teilen möchtest. Also da gerne die eigene Perspektive, die eigene Erfahrung, die ist immer einzigartig.
Yes.
Und wenn du dann noch daran denkst, dass im Mittelpunkt deines Vortrages etwas Lehrreiches sein soll, etwas mit dem viel zitierten Mehrwert für das Publikum, hast du auch kein Problem damit, ein vermeintlicher Selbstdarsteller zu sein. Sondern du teilst dir dein Wissen, damit andere Leute davon profitieren können.
Amen.
Sehr schön.
Du hast gerade auf den Kopfnicken gewartet, ne?
Ja, ich gönne dir manchmal so eine kleine Pause, um etwas zu ergänzen, eine Rückfrage zu stellen und so weiter. Und dann freue ich mich immer, wenn du den Ball aufnimmst.
Sehr gut. Ich habe manchmal auch einfach nichts zu ergänzen, Thomas.
Sehr gut. Okay, zum Schluss vielleicht noch ein paar praktische Tipps. Was hilft dir, damit du leichter in die Rednerei, in die Vortragssprecherei kommen kannst? Magst du anfangen oder soll ich?
Fang du gerne mal an.
Erster Tipp von mir, dein Vortrag ist nicht deine Folien.
Oh, ja.
Wie oft denken wir, oh, ich muss einen Vortrag halten, also mache ich mal PowerPoint auf, hole mal den Master hervor und dann lege ich mal los. Um Gottes Willen, das ist fast das Letzte, was du tust. Das Letzte ist der Technikcheck, aber das davor geht es wirklich erstmal darum, zu sagen, was ist denn deine Kernbotschaft? Was willst du wirklich sagen? Wie willst du deinen Vortrag strukturieren? Und da ist PowerPoint einfach der größte Feind, die sich die Menschheit selber auserkoren hat. Nimm Post-its, virtuelle oder echte Post-its. Nimm ein weißes Blatt Papier und einen Stift und skizziere erstmal, was du in welcher Reihenfolge sagen möchtest. Folien kommen danach.
Sehr wichtiger Punkt. Ich hing früher so oft an meinen Folien und dachte mir dann so, oh Gott, wenn die nicht auf der Bühne sind, bin ich tot. Punkt 2, was auch nochmal helfen kann, ist natürlich üben. Und zwar idealerweise nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern übe mit Freunden, Familie, Partner. Ich weiß, das ist am Anfang total weird. Oder was du stattdessen auch machen kannst, ist ein bisschen die Zwischenstufe, stell dein Handy irgendwo hin, lass die Kamera mitlaufen, nimm dich auf, weil dann siehst du sofort, stehe da irgendwie ein bisschen stocksteif da oder dann fallen dir auf einmal Wörter auf, die du immer wieder verwendest.
Ja.
Da aufpassen, dass man nicht alles sofort verbessern möchte, das ist unmöglich, sondern greif dir eine Sache raus, die dich vielleicht am meisten stört und arbeite daran.
Oh, das ist ein sehr guter Punkt, auf den möchte ich gleich mal zurückkommen, aber vorher noch, was du gesagt hast, zum einen vor Freunden üben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es vor Freunden immer noch viel aufregender als vor Fremden.
Ja.
Und kleinere Gruppen sind für mich die Hölle.
Echt?
Ich habe einmal wirklich einen Vortrag verkackt. Einfach verkackt, ich musste abbrechen. Das war Gott sei Dank während des Studiums von einer kleinen Gruppe von Kommilitonen.
Oh, ja, Mitschüler ist das Fieseste, finde ich.
Also da war ich immer wirklich mal raus. Wenn es vor einem Haufen von fremden Leuten ist, finde ich es gar nicht so aufregend.
Mhm.
Gerade auch wenn es mehr sind, weil da kann ich
ja auch nie wieder danach.
Ja, genau. Ja, ich kann überall auch mal hingucken bei ne, 3-4 Leuten, dann hast du halt 3-4 Leute zum Angucken.
Ja. Und an die Wand.
Genau, das finde ich voll schwierig. Und wie du hast angesprochen, Videoaufnahme. Boah, das ist hart.
Ich weiß.
Das ist also die eigene Stimme zu hören. Ist schon mal sehr ungewohnt, das braucht die eigene Stimme plus das eigene Bild mit der Körpersprache. Wenn du dich einmal aufzeichnest, einen Vortrag von dir komplett von A bis Z durchguckst,
tut weh, ich weiß.
Dann nimmst du dir besser einen Schluck Wein davor. Oder gleich einen Schnaps.
Übrigens, ein guter Tipp. Content nie nüchtern.
Content nie nüchtern, genau. Auch ein Vortrag, auch da kann ein kleiner Schnaps vielleicht vor dem Vortrag helfen.
Kleiner Flachmann, den man vorher raus sollte. Entschuldigung, auf der Bühne, Entschuldigung.
In dem Glas muss nicht unbedingt Wasser sein. Oh, oh, kleiner Typ übrigens, wenn du, nimm immer was zu trinken mit auf die Bühne tatsächlich, no kidding, nimm was zu trinken auf die Bühne mit, ohne Kohlensäure.
Ja, oh ja.
Du willst nicht rülpsen, wenn du auf der Bühne bist.
Ja.
Und außerdem, wenn du was hast zum Trinken, wenn du mal etwas mehr Zeit brauchst, weil der Gedanke gerade mal flöten gegangen ist, nimm dir mal ganz entspannt einen Schluck Wasser und dann wird der Gedanke vermutlich wiederkommen.
Ja. Und ein paar Sekunden auf der Bühne fühlen sich nicht so lange an für dein Publikum, wie du ja denkst.
Apropos Pausen. Du kannst sehr wohl Pausen machen. Genau, was du gerade gesagt hast, Marina. Die Pausen für dich fühlen sich unendlich lange an. Das Publikum merkt es nicht mal. Wenn du kurz nicht weißt, wie es weitergeht, ist eine Pause wohl angebracht. Wenn du einen wichtigen Punkt gemacht hast, mach eine Pause. Es verleiht wirklich deiner Aussage enorm Gravitas.
Ja. Und nochmal Thema Publikum. Ich weiß noch, wie ich gerade am Anfang total verunsichert war, weil ich immer wieder Menschen im Publikum gesehen habe, wo ich mir dachte, oh Gott, die schlafen gleich ein oder die sind genervt oder
die sehen
die
so komisch
gucken
aus.
Böse. Die gucken nicht böse, das ist halt deren Gesicht, wenn sie sich konzentrieren. Ne? Also das muss überhaupt nichts bedeuten. Greift ihr da ein, zwei Personen aus dem Publikum raus, die fröhlich gucken, die gibt's immer. Und guckt die öfter an. Ja, es gibt sogar manchmal Personen, die könnte ich knuddeln, die lächeln und die nicken manchmal.
Ja.
Das ist so, ah, so schön. Also guck lieber eher dahin und lass dich nicht verunsichern von den Menschen, die vermeintlich böse gucken. Die konzentrieren sich halt auf deinen Vortrag.
Ja, und ist auch ein guter Punkt. Nimm dir gern jemanden mit, der im Publikum sitzt und der dich die ganze Zeit anstrahlt und fleißig nickt.
Mhm.
Das ist sehr, sehr hilfreich, diesen einen Menschen zu haben, wenigstens.
Ja. Absolut. Also da nicht so viel reininterpretieren, ist sehr, sehr hilfreich.
Ja, Menschen sehen angestrengt ganz komisch aus. Und auf der anderen Seite, du darfst den Leuten auch nicht böse sein. Ich meine, vielleicht hast du, heute, jetzt haben wir hier, was haben wir, 4 Uhr haben wir jetzt gerade, es ist ein sommerlicher Tag, es ist schwül, drückend heiß. Wenn ich jetzt einen Vortrag hören müsste, selbst wenn ich freiwillig da bin, würde ich auch mal vielleicht ein paar Sekunden die Augen zumachen.
Mhm.
Und wäre ich nicht ganz happy die ganze Zeit. Du müsstest ein bisschen selber mit mir kämpfen im Publikum. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das hat überhaupt nichts mit der Qualität des Vortrags zu tun. Und da vielleicht auch unterscheiden zwischen, auch gerade nach dem Vortrag, wie ein Vortrag beurteilt wird. Es ist ein Riesen, oder wie hat man so schön gesagt, es gibt 4 Vorträge, die du hältst. Den Vortrag, den du halten wolltest. Den Vortrag, den der Organisator gesehen hast. Den Vortrag, den das Publikum gesehen hat und den du wirklich gehalten hast.
Mhm, schön.
Komplett unterschiedlich. Der Organisator wird deinen Vortrag in der Regel total toll finden. Der hat dich auch eingekauft. Der hat dich ja dafür hergeholt.
Der muss dann auch verteidigen, dass er dich eingeladen hat.
Vor sich selber. Und deswegen war das ein grandios toller Vortrag. Selten sowas Gutes gesehen. Also für ehrliches Feedback vielleicht nicht die allerbeste Quelle. Aber für eine gute Weiterempfehlung.
Mhm. Und noch ein Thema, und das hat mir enorm geholfen irgendwann, diesen Perfektionismus mal ein bisschen abzulegen. Geh nicht mit dem Ziel rein, oh, ich möchte jetzt einen fehlerfreien Vortrag machen, weil auch das gibt's nicht. Sondern ich möchte Spaß haben auf der Bühne. Und auf einmal verändert sich das Mindset, es verändert sich die Energie, mit der du auf der Bühne bist. Und das merken Menschen. Die Menschen, ja, hören ja nicht nur das, was du sagst, sondern sie sehen auch, wie du es sagst. Und diese Energie sollte idealerweise positiv sein. Die wird auf jeden Fall überschwappen und auch das wird im Gedächtnis der Menschen bleiben.
Lächeln kann ja da helfen.
Ja. Ja, goes a long way.
Ja, auch für einen selber tatsächlich. Mit das richtige Mindset, die richtige Einstellung, bin ich bei dir.
Mhm.
Und Thema Perfektion, das ist vorhin so schön gesagt. Man darf nicht daran verzweifeln oder sich fertig machen, auch wenn man jetzt ab und zu mal macht.
Nein.
Oder was ich manchmal gerne mache, ist dieses Geräusch. So, das wird weniger mit der Zeit. Oder früher, du weißt, ich hatte extrem Probleme mit Geschwindigkeit oder Pausen zu machen. Auch das ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Aber darum geht es im Prinzip, so von Vortrag zu Vortrag zu denken, dass man immer ein bisschen besser wird und dass du versuchst, an einer Sache zu arbeiten. Und dann mit der Zeit wird das Gesamtpaket besser werden.
Mhm.
Und dann bist du auch mit dir viel mehr zufrieden, viel selbstsicherer.
Ja.
Schön.
Thomas und ich gucken uns gerade an und jeder wartet, dass der andere was sagt. Also ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen.
Ja.
Ich finde das sehr schön.
Es ist auch ein heißer, dumpfer Nachmittag.
Weißt du, die Gehirnzellen schrumpfen ein bisschen.
Genau, und wir haben jetzt auch tatsächlich, glaube ich, wenn ich auf unsere Liste gucke, alle wichtigen Punkte hier besprochen.
Babbeln noch schon eine Weile, ne?
Ja, deswegen hören wir jetzt mal auf.
Gut. Tschüss. Nein, also wie immer, schönen Dank fürs Zuhören. Hat uns sehr gefreut, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo da, lass uns gerne 5-Sterne-Bewertung da. Und wenn du selber auch jemanden kennst, der gerne sich mehr auf die Bühne trauen sollte, aber da Zweifel hat, leite mir doch einfach die Episode weiter. Vielleicht ist ja was Gutes dabei. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode der LinkedIn Lounge. Alles Gute. Ciao, ciao.
Adieu.